Ja, ich grüße euch. Freut mich, dass ein solcher wichtiger Vers für Hans-Peter heute veröffentlicht werden darf, sozusagen. Und du hast schon eine großartige Einleitung gegeben, auch zur Thematik. Die fügt sich ja sozusagen ein und ist schon eine gute Vorbereitung auch in die Verkündigung gewesen. Ja, ich lese den Text, um den es heute gehen soll. Philipper Kapitel 3 von Vers 12 bis 16. Philipper 3, 12 bis 16. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele von uns nun vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Warum komme ich heute auf so einen Text? Was hat mich vorweg bewegt, darüber mit euch heute Morgen auch nachzudenken? Wir leben in einer Zeit, in der Wahrheit und Orientierung immer mehr aus dem Ruder laufen. Das betrifft auch viele Kirchen und Christen, viele Gemeinden. Man weiß immer weniger oder scheint immer weniger zu wissen, worauf kommt es eigentlich an? Was ist eigentlich der Kern, etwa auch der biblischen Wahrheit, meines Glaubens, meines Lebens mit dem Herrn? Der Zeitgeist schleift sozusagen alle Profile ab. In der Politik kann man das beobachten. Im sozialen Umfeld kann man das beobachten, wenn ich etwa an Mann und Frau denke. Und man kann es auch in den christlichen Gemeinden und Kirchen beobachten. Heute spielt zum Beispiel das Gefühl eine elementare Rolle, egal wo man hinguckt. Riesige Events in der Gesellschaft wie in der Kirche. Mit viel Emotionen und mit vielen Bildern und mit viel Musik. Worauf kommt es an? Diesem Text geht eine ganz wesentliche Erfahrung voraus. Paulus spricht ja hier in diesem Zusammenhang von seiner Bekehrung. Und er sagt, seine Bekehrung, und wir kennen die Geschichte aus der Apostelgeschichte, wo der Christus im Licht ihm begegnet und er sozusagen auf den Boden stürzt und blind wird von dieser Erfahrung, erschüttert bis in die tiefsten Festungen seines Herzens und seines Lebens. Er kommt als Resultat zu der Erkenntnis, alles, was ich vorher gedacht, geglaubt, gelebt habe. Man höre, alles, was ich bisher gedacht, geglaubt und gelebt habe, ist Dreck. Das ist seine Aussage. Was mir wie ein Gewinn erschien im Laufe meines Lebens, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegen der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Er läuft über vor Freude und Erfahrung mit dem Herrn und kommt dann noch einmal zu einem regelrecht theologischen Schluss, wenn er sagt, das sind alles die Verse vorher, wenn er sagt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott aus dem Glauben kommt, die ist mir zugerechnet. Nicht meine Gerechtigkeit, nicht meine Moral, nicht mein gutes Leben, nicht mein guter Wille, nicht meine Erziehung, nicht meine Herkunft, nicht das, was ich gelernt habe, ist entscheidend, sondern die Gerechtigkeit, nämlich angenommen zu sein in Christus für immer und ewig. Darauf kommt es an und darüber rühm ich Jesus. Das ist seine entscheidende Aussage über seine Bekehrung. Umso mehr ist man erstaunt, dass er einige Verse später, die ich verlesen habe, in eine tiefere Reflexion über sein Glaubensleben kommt. Er fragt sich, was tut sich eigentlich in meinem persönlichen Leben? Was hat die Bekehrung für Auswirkungen bisher gehabt in meiner geistlichen und gesellschaftlichen Existenz? Was bedeutet es, dass ich ein wiedergeborener Christ bin? Und da kommt er zu der sehr ernüchternden Aussage in Vers 12, nicht, dass ich's schon ergriffen habe. Nicht, dass ich schon vollkommen bin. Ihr Lieben, das sind zwei ganz wichtige Erkenntnisse, die hier Paulus über sein eigenes Leben gewinnt. Bei allem, was er über seine Bekehrung zu sagen hatte, wo sozusagen der Schlusspunkt gesetzt wurde, der Gnade, und er nun in der Selbstreflexion an einen Punkt angelangt ist, mit der Erkenntnis, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht vollkommen. Ihr Lieben, das ist ja ein ganz kritischer Punkt. Ich denke auch bei jedem von uns heute Morgen. Denn gerade diese Erkenntnis, ich habe es ja noch nicht ergriffen, ich bin ja noch nicht vollendet, ich habe noch so viel an mir selber, an Fehlern, Schwächen, Engen zu sehen, wahrzunehmen, dass wir des Öfteren eher in eine Selbstanklage abdriften, bis hin zu einer Selbstverdammnis. Christen, das hat mir eine Frau über Facebook in diesen Tagen mitgeteilt, geraten schnell auch in depressive Stimmungen, wenn sie sich selbst reflektieren und sich vergleichen mit dem, was die Bibel eigentlich verheißt und was uns Jesus eigentlich an Gerechtigkeit, die vollkommen ist, geschenkt hat. Wir kommen alle irgendwo in diese Phase der Selbstreflexion und sind mit uns auf einen Punkt gebracht, nicht zufrieden. Darf ich mal fragen, für wen das zutrifft? Also ich würde mich gerne auch melden. Das ist unsere Erfahrung und die Frage ist nun, wie gehen wir mit dieser Erkenntnis, mit dieser auch Emotion, mit dieser Belastung, die wir immer wieder auch empfinden, dass ich noch nicht dem entspreche, was ich eigentlich sein soll oder sein könnte oder sein werde. Wie gehen wir damit um? Wie geht Paulus damit um? Er kommt zu der ganz großartigen Gegenformulierung, eine Gegenthese, zu seiner gefühlsmäßigen Stimmung und sagt, aber ich bin von Christus ergriffen. Nicht ich habe es ergriffen, sondern ich bin von Christus ergriffen. Das wird ihm in diesem Augenblick deutlich. Und ihr Lieben, das ist das Schönste, was ich euch heute Morgen eigentlich mitteilen kann. Wir brauchen auch als Christen immer wieder eine Umkehrung unserer Religiosität. Wir sind so religiös geprägt und gefärbt, dass wir immer wieder auf diese Schiene geraten und uns messen an dem, was wir getan haben. Wie gut wir uns empfinden und wie sehr unsere Emotionen dabei ausschlagen, ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Und da kommt Paulus sozusagen zu dieser Antithese und sagt, das, was deine Gefühle dir sagen über dich, was du über dich selbst denkst, wie du dich im Moment in deiner geistlichen Bewegung und in deinem Entwicklungslauf empfindest, ist überhaupt nicht entscheidend. Darauf kommt es im Moment nicht an. Es kommt alles darauf an, dass wir von Christus ergriffen sind. Ihr Lieben, das ist großartig. Und ich glaube, das kann ja auch jeder von uns bekennen. Irgendwann in meinem Leben hat Christus mich ergriffen. Ich habe, also von mir aus könnte ich sagen, ich habe dazu nichts beigetragen. Ich habe eine Verkündigung gehört und diese Verkündigung schlug ein in mein Herz und mit dem Tag war mein Leben auf einem anderen Kontinent, auf dem des Reiches Gottes. Das war eine Umschaltung. Ich wusste im Grunde im Moment gar nicht, wie ich die Lage in mir emotional und so weiter einschätzen soll. Aber das wusste ich, mir ist Christus begegnet. Er hat zu mir geredet. Er hat mir seine Gnade offenbart. Er hat mich angenommen. Seine Liebe ist durchgeschlagen bis in die Tiefen meines Herzens hinein, sodass auch Tränen nicht mehr zurückgehalten werden konnte über dem Glück, das das bedeutet. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Er sagt dann, ich jage, ja, das kennen wir, glaube ich, auch, ich jage ihm nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Wir alle kennen auch diese innere Empfindung. Jetzt setze ich alles auf eine Karte. Ab heute muss alles gut sein. Ab heute will ich ein hundertprozentiger Christ sein mit allem, was das bedeutet. Ich bin bereit zu allem. Vielleicht wie Petrus, Herr, und wenn ich mit dir sterben müsste. Ja? Ich bin bereit zu allem. Auch Paulus, ich jage und will es erreichen. Und dann kommt er wieder zur Selbstreflexion und sagt, ich schätze mich aber noch nicht so ein. In Vers 13, meine Brüder, meine Geschwister, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Das ist die Spannung, ihr Lieben, in der wir alle leben und die wir ganz tief innerlich begreifen müssen, vor allem mit der inneren Klärung, welcher Wahrheit vertraue ich mich an? Der Unvollkommenheit? Dem noch nicht? Oder dem schon, dass Christus mich ergriffen hat? Dass er mich schon angenommen hat? Dass seine Gerechtigkeit schon entschieden ist? Schon in mir lebt? Mich schon gewonnen hat? Ich schon Kind Gottes bin? Dass sein Geist meinem Geist Zeugnis gibt, dass ich Gottes Kind bin? Darauf kommt es an. Das ist die Wahrheit, die uns trägt. Die andere macht uns depressiv. Dauernd zu reflektieren, ich bin nicht gut, ich bin nicht unterwegs, ich bin noch so schwach, ich habe so viele sündige Gedanken, ich komme mit meiner Ehe nicht zurecht. Und es gibt tausend Dinge, die ich jetzt hier so auflisten könnte, die uns manchmal als Christen auch wahnsinnig aufregen, dass es noch so ist. Ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Wie könnte man das beurteilen, was Paulus hier selbst über sich sagt? Ich denke, es ist echte Demut. Er ist ehrlich. Er sagt, wie es ist. Und das wünsche ich uns auch. Wir brauchen uns nicht zu schämen, ihr Lieben, dass wir manches noch nicht im Griff haben. In den Sprüchen lesen wir, ein Gerechter fällt siebenmal. Das heißt immer wieder. Er fällt immer wieder. Und das ist unsere reale geistliche Position. Und glaub bitte denen nicht, die sagen, jetzt schon könnten wir ohne Sünde leben. Und uns würde überhaupt alles abgenommen und es wäre schon alles super, 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 wenn wir nur richtig glauben. Ihr Lieben, das ist nicht die Wahrheit, die wir im Neuen Testament finden. Sie spricht von einem Schon. Die Gerechtigkeit ist mir zugesprochen. Ich bin gerettet. Das ist Fakt. Daran kann ich nichts mehr ändern. Ich bin gerettet. Der Herr ist mir begegnet. Er hat mich ergriffen. Das ist die entscheidende, tragende Wahrheit. Alles andere danach ist relativ. Im Prozess, im Werden, im Wachsen. Und darum sagt er, wesentlich ist zu erkennen, ich bin von Christus ergriffen. Ergriffen meint hier nicht so emotional ergriffen, damit wir das nicht missverstehen, sondern gepackt. Er hat mich. Ich bin in seiner Hand. Ich bin aus meiner Verlorenheit herausgekommen. Ich bin für alle Ewigkeit gerettet. Das ist die Grunderkenntnis und Grunderfahrung eines Gläubigen, von der er hier spricht, an die er uns heute Morgen wieder neu erinnert, dass wir darauf bauen. So. Und nun geht es weiter. Es geht ihm um die Frage, wie kann dann dieses Ergriffensein von Christus eine Dynamik auslösen, die mich auf dieser Erde in meinen 70, 80 Jahren nicht wieder loslässt. Denn der Glaube ist ja nicht nur etwas, was ich abhake und sage so, ich bin gläubig geworden, ich bin getauft und nun bin ich in der Gemeinde und nun ist alles okay. Nein, nicht der Punkt steht dort, sondern der Doppelpunkt. Das heißt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt beginnt das Leben mit diesem neuen Fakt, dass ich gerettet bin und dass ich Christus gehöre und dass ich ewiges Leben habe. Was bedeutet das nun konkret für meinen Alltag, für die Verwirklichung meines Glaubenslebens in den Umständen dieser Welt, meiner Familie, meines Charakters und so weiter? Wir sind jetzt bei Vers 13b. Da sagte er, eins aber, jetzt kommt er wieder sozusagen auf eine bestimmte Pointe, auf die er uns aufmerksam macht, die wir nicht wieder vergessen dürfen. Eins aber, darauf kommt es an. Eins aber. Es sind drei Dinge, die er hier erwähnt, die sozusagen zur Entfaltung unseres Glaubens gehören und dazu beitragen. Dabei sieht er uns als Christen, wie heute Morgen schon Hans-Peter erwähnt hat, in einer Rennbahn, in einer Laufbahn. Tatsächlich, der Glaube ist eine Dynamik und nicht ein Status. Eine Dynamik. Sie bringt uns in Bewegung und stellt uns auf einen neuen Weg und gibt uns ein ewiges Ziel vor. Und was bedeutet das nun konkret? Erstens sagt er, ich vergesse, was da hinten ist. Dieses Wort steht in der Gegenwartsaussage. Es heißt genau übersetzt, ich lebe wie einer, der vergisst, was da hinten war, was mir wichtig war, was mir wertvoll war, wo ich versagt habe, wo es mir schlecht ging, wo ich verletzt wurde, wo ich auf Höhepunkten war und auch in Tiefpunkten gestrandet bin. Ich vergesse. Ich lebe täglich als einer, der vergisst. Ja, wie ist denn das zu verstehen? Ihr Lieben, das ist eine hochpsychologische Aussage. Die Psychologen sagen uns, der normale Mensch ist ein Weltmeister in Verdrängung. Das, was er erlebt hat, was unangenehm war, verdrängt er. Deswegen haben wir manchmal auch einen sehr positiven Blick auf unsere Vergangenheit, weil wir das Schlechte vergessen haben, beziehungsweise verdrängt haben. So wie man das in einem Haus hat, wenn man eins hat, wenn man irgendwo ein Gerümpel im Wohnzimmer stehen hat oder im Schlafzimmer oder sonst wo, dann nimmt man dieses Gerümpel und bringt es erstmal in den Keller. Und so gehen die meisten Menschen mit sich um. Sie bringen es in den Keller ihres Unbewussten und das nennt man Verdrängen. Es ist ja nicht weg. Es ist nur in eine andere Etage gebracht worden, eben in den Keller. Und manchmal wundern sich dann einige Christen, dass es anfängt, in ihrem Leben so zu stinken. Sie haben allzu lange den Müll in den Keller gebracht, verstaut. Und sie haben nicht darüber nachgedacht, dass auch der Müll lebt, dass der Müll Wirkung hat in unserem Leben. Und darum ist dieses Wort so außerordentlich wertvoll, dass der lebendige Glaube sich darin auswirkt, dass ich meine Schuld oder mein Stolz über mein vergangenes Leben, alles, was mich früher ausgemacht habe, der, wie es wörtlich auch heißt, der Nichtbeachtung um Christi willen anheimstellen darf. Mit anderen Worten, der Herr hat alles gut gemacht. Warum hänge ich noch dran? Warum hänge ich noch am Müll in meinem Leben? Warum hänge ich noch an uralten Verletzungen, an vergangenen Erfahrungen? Vor einiger Zeit kam ein Mann, ein Bruder mal zu mir und hat so über sein Leben berichtet, wer er früher war. Er hatte viele Frauen und so weiter und ist mit ihnen entsprechend umgegangen. Und dann hat er sich dann nach Jahrzehnten bekehrt. Und jetzt erzählt er mir diese alten Geschichten und ich hatte den Eindruck, irgendwo war er stolz drauf. Ja? Er erinnert sich gern, hat es sogar irgendwo so ausgedrückt, das war doch auch eine tolle Zeit. Ja, was soll ich denn davon halten? Wenn ich die Perle gewonnen habe, wie kann ich dann den Dreck noch lieben? Ja. Also er hat, ich will ihm das nicht unterstellen, aber das ist eine Neigung bei uns allen, dass wir den Müll in einer verkehrten Weise entsorgen. Wir dürfen vergessen, was da hinten ist, weil Christus alles gut gemacht hat. Weil er einen Strich unter die Rechnung gezogen hat. Weil er unsere Schuld bezahlt hat. Weil alles in Ordnung ist. Weil die Gnade über unserem Leben liegt. Darum brauchen wir uns nicht mehr am Müll zu freuen oder ihn irgendwann wieder hervorzuholen und sogar stolz zu sein auf das, was wir früher einmal getan haben. Wisst ihr, wie das bei Paulus aussah? Er fängt an, sich zu rühmen. Er sagt, der ich am achten Tag beschnitten war, bin, der ich aus dem Volk Israel komme, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Er hat also eine tolle Liste, positiv wie negativ. Und genau das meint er. Das holt ihn immer wieder ein. Ja, unsere Vergangenheit kann uns auch als Christen wieder einholen. Und dann kommt es darauf an, ob wir in dieser Vergessenheit, das heißt mit anderen Worten, im Loslassen, im Freigeben leben. Ich gebe es ab. Ich darf es abgeben, weil Christus mir schon alles abgenommen hat. Ich muss den Müll, den Jesus mir abgenommen hat, nicht zurückreißen, nicht zurückhalten und immer neu begehren. Deswegen muss ein Bruch in diese Situation, ein Bruch zwischen Gegenwart und Vergangenheit kommen. Ich vergesse täglich. Und damit deutet er auch an, ja, immer wieder kommt was vor. Immer wieder taucht was auf. Immer wieder bricht die Vergangenheit in meinem Gedächtnis, in meinem Langzeitgedächtnis empor und beunruhigt mich. Und dann sagt er, ich vergesse. Es ist alles erledigt. Was willst du, Mülleimer der Vergangenheit, mir da vorgaukeln? Ich gehöre Jesus. Also, ich vergesse, ich überlasse es der Nichtbeachtung in einem täglichen Prozess oder in einem Prozess, der dann dran ist, wenn es nötig ist. Das wünsche ich uns von Herzen, gerade wenn wir Verletzungen erlitten haben, die ja auch starke Emotionen und Schmerzen hinterlassen haben in unserem Leben, vielleicht im Elternhaus oder bei Lehrern oder in Gemeinden, wo wir nicht so beachtet wurden, das alles hinterlässt Spuren in unserem Leben, das ist wahr. Aber ihr Lieben, vergessen heißt, der Petrus kam mal zu Jesus, fragte: Herr, wie ist das, wenn mich jemand irgendwo ungerecht behandelt? Wie soll ich damit umgehen? Genügt es, wenn ich ihm einmal vergebe? Oder ich gebe mal die maximale Zahl an. Genügt es, wenn ich ihm 7-mal vergebe? Was antwortet Jesus? 70 mal 7-mal. Das heißt mit anderen Worten, vergiss es. Vergiss es. Vergiss das, was der andere dir getan hat. Denn dir, um eine Zahl mal anzudeuten, dir sind 100 Millionen Schulden erlassen worden. Warum willst du den einen Euro bei dem anderen eintreiben? Den er dir nach deiner Auffassung noch schuldet. So sind wir. Ich vergesse, das heißt, ich vergebe. Ich vergesse, das heißt, ich lasse los. Ich vergesse, das heißt, meine Gedanken richte ich auf die Gnade und nicht auf die Schuld. Ich vergesse, das heißt, ich baue auf die Erlösung und nicht auf die Psychologie meines Herzens. Zweitens sagt er. Der zweite Punkt. Eins aber, ich vergesse. Zweitens, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich strecke mich aus. Hier sehen wir den Läufer. Der Läufer auf der Rennbahn, der mit seiner ganzen Körpersprache sich nach vorne ausrichtet und nur noch das eine will und sieht. Das will ich erreichen. Er ist nach vorne ausgerichtet und nicht in der ständigen Reflexion: Ach, ich könnte jetzt, wäre schön, wenn ich jetzt in der Eisdiele wäre. Oder wenn er beim Laufen ist. Ne? Oder wäre schön, wenn ich jetzt gerade mal schlafen könnte, ich bin so ermattet. Oder es wäre schön, wenn ich gerade Urlaub machen könnte. Nein, alle diese Gedanken sind weg. Die sind sozusagen tabula rasa, nichts mehr auf dem Tisch. Er hat nur noch das eine, er streckt sich aus nach vorne. Ihr Lieben, das ist auch die Frage bei uns, die wir gläubig sind, in jedem Alter. Bei uns Älteren und Alten, in einer etwas anderen Weise vielleicht. Aber wir alle wissen, ihr Lieben, die Welt ist voller Ablenkung. Voller Ablenkung von morgens bis abends. Die Medien, die Werbung tut alles, um uns unentwegt abzulenken vom Ziel. Das ist, wie wenn neben einem Wettläufer im Stadion zum Beispiel ein Heer von Leuten nebenher rennt und ihm alle möglichen Bilder und wunderschönen Gestalten, Farben, Formen sozusagen nebenher transportiert, in der Hoffnung, er guckt mal dahin. Nein, er guckt nicht hin, er guckt geradeaus. Ihr Lieben, wir müssen lernen, uns zu konzentrieren auf das Wesentliche. Das ist der entscheidende Punkt. Gerade heute. Gerade heute, wo die Welt uns mit Nachrichten überschwemmt, uns mit Fehl- und Falschmeldungen überschwemmt, uns mit Bildern überschwemmt, die wir gar nicht mehr verdauen können. Viele Menschen werden daran krank. Man kann Kinder gar nicht mehr Nachrichten sehen lassen, weil eine Katastrophe die andere ablöst. Ja, in welch einer Welt leben wir? Und genau da brauchen wir, ihr Lieben, diese Dinge. Ich vergesse, was in der Welt wichtig ist. Und ich strecke mich zu dem aus, was dem Herrn wichtig ist. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche und nicht auf das Nebensächliche. Das heißt nicht, dass wir jetzt sozusagen in ein Kloster gehen oder irgendwo in die Wüste marschieren, dass wir die Welt hinter uns lassen. Wir leben ja mittendrin, das ist gar keine Frage. Es sind innere Haltungen, die hier gemeint sind. Innere Haltungen. Ich werde heute Nachmittag, wenn ich allzu müde zu Hause bin, mich mit einem Fernsehfilm wahrscheinlich über Wasser halten und dann dabei einschlafen. Ja, natürlich dürfen wir auch Filme sehen. Und natürlich dürfen wir auch Sport machen. Und natürlich dürfen wir auch das tun, was uns Spaß bereitet, ist alles keine Frage. Die Frage ist nur, wie Hans-Peter schon angedeutet hat. Was ist die Priorität? Was ist die Grundpriorität in deinem Leben? Darum geht es hier. Die Grundpriorität ist doch nicht mal dein Beruf. Die Grundpriorität ist doch nicht mal deine Ehe, so schön sie sein mag. Und ich bin immer noch gern mit der Trudi verheiratet. Das ist nicht die Grundpriorität. Paulus kann sogar sagen, du sollst so verheiratet sein, als wärst du es nicht. Du sollst so kaufen, als hättest du nicht gekauft. Du sollst dich in der Welt verhalten, als bedürftest du sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Das sind die Dinge, die wir gerade heute lernen müssen. Stellen wir uns mal vor, ein ganz krasses Beispiel, das ich jetzt hier bringe, das habe ich in diesen Tagen auch gelesen, das ist passiert, mehrfach passiert. Vielleicht bringe ich sogar die Realität. In Ägypten ist vor einem Vierteljahr ein Bus von christlichen Pilgern angehalten worden. Junge und Alte und Kinder waren in diesem Bus, ungefähr 30 Leute. IS-Leute haben diesen Bus angehalten, haben die Leute rausgeholt und haben gefragt, bist du Moslem oder Christ? Und wer sagte, ich bin Christ, da wurde ihm eine zweite Frage gestellt. Bist du bereit, jetzt Moslem zu werden? Wenn du Nein sagst, fällt der Schuss. Es waren ungefähr 20 Leute rausgeholt worden. Und die meisten haben gesagt, ich gehöre Jesus Christus und ich werde niemals mich von ihm lossagen. Der Schuss fiel und es gab 10 bis 15 Tote, auch Kinder, die gesagt haben, nein, ich gehöre Jesus. Schuss, weg. Was würden wir tun, wenn jetzt hier jemand reinkommt und uns die Pistole auf die Brust setzt oder auf den Kopf? Ihr Lieben, dann käme es darauf an, was in uns ist. Dann wüssten wir, ist der Herr real in meinem Leben oder ist es nur eine fromme Illusion? Das mal durchzuspielen ist sehr wichtig. Ich glaube, wir müssen es heute viel öfter durchspielen, denn wir wissen nicht, wie in 5 Jahren unser Land aussieht. Oder in 10 Jahren. Ja, wir wissen es nicht. Die Islamisierung schreitet gewaltig fort und wir erleben eine Verunsicherung in unserem Land wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen, ich konzentriere mich. Ich setze die Priorität auf den, der mich gerettet hat und der für mich das ewige Leben erworben hat. Das soll meine einzigartige Priorität sein und nichts soll es darüber hinaus geben, was mich interessiert und bewegt und meine Kraft und Zeit und mein Geld in Anspruch nimmt. Und dann kommt eben auch noch die dritte Variante dieses Verhaltens. Das Ganze ist ja im Grunde die Heiligung unseres Lebens. Ja? Innere Haltung. Und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Ich jage. Das Wort steht hier. Ein so krasses Wort, dass es in der Regel für die Verfolgung der Christen im Neuen Testament verwandt wurde. Nämlich, wenn die Feinde Gottes hinter den Christen herjagen, genau das Wort steht hier. Ich jage nicht hinter Menschen her, sondern hinter Jesus her. Ich jage ihm nach und der wunderbaren Berufung, der himmlischen Berufung, die er mir geschenkt hat. In Christus Jesus. Das sind natürlich jetzt innere Entscheidungen, die der Heilige Geist herauslockt bei jedem von uns. Muss ich vergessen lernen, loslassen lernen, freigeben lernen? Muss ich mich konzentrieren lernen, die Prioritäten, die geistlichen Prioritäten in meinem Leben neu setzen? Oder muss ich Dynamik entwickeln? Dynamik, nämlich jagen, dass ich dem himmlischen Ziel von ganzem Herzen, mit allen Kräften, mit allem, was in mir ist, im Kopf, im Herzen, ja, im Blut, in Leib, Seele und Geist habe und diesem Faktum des ewigen Lebens immer mehr Raum gebe. Das wäre die Konsequenz. Und das nennt die Bibel Heiligung. Die Heiligung unseres Lebens. Dass nämlich die Heiligkeit Gottes uns immer mehr bestimmt, uns immer mehr interessiert und ich immer lieber die Frage stelle oder den Wunsch äußere, Herr, ich möchte dir wohlgefallen mit allem, was ich tue. Auch im Beruf, in der Ehe, in der Familie, im Sport, in allem, was ich tue, dass du in all diesen Dingen sozusagen die treibende Kraft bist. Es könnte bedeuten, ihr Lieben, dass wir jetzt mit einem hohen Druck nach Hause gehen. Das wäre wieder eine falsche Konsequenz. Denn die Mitte dieses Textes heißt, ich bin von Christus ergriffen. Das ist die Mitte. Nicht jetzt Ärmel hoch und nun geht's ran. Nein, es geht darum, dem Herrn Raum zu geben, den Herrn wirken zu lassen, seinem Wort Maßstabstreue Informationen zuzulassen, dass sie mich bestimmen in meinem Alltag und in meinem moralisch-ethischen Verhalten, dass das Wort mich bestimmt. Und dann kommt Paulus noch zu einer ganz großartigen Schlussfolgerung. Wie viele von uns nun vollkommen sind, das Wort vollkommen ist sehr missverständlich, man müsste es besser übersetzen, wie viele von uns nun unterwegs sind zum Ziel. Da steckt das Wort Telos, Ziel drin. Wie viele nun von uns auf dem Ziel unterwegs sind, auf dem Weg zum Ziel. Die lasst uns so gesinnt sein, wie es gerade beschrieben hat. Vergessen, ausstrecken, jagen. So sollen wir gesinnt sein. Und solltet ihr in irgendeinem Punkt noch anders denken, interessant, wie viel Freiheit uns das Wort Gottes gibt. Ich denke, jeder steht heute Morgen an einer anderen Stelle. Wir sind alle gar nicht vergleichbar. Das Evangelium zieht uns nicht sozusagen alle miteinander über den Tisch und sagt so, alle müssen jetzt dasselbe tun. Nein, Paulus sagt, wenn irgendeiner unter euch ist, der inzwischen oder im Moment eine andere Erfahrung macht, vielleicht sogar eine widersprüchliche, eine widersprechende Erfahrung zu dem, was ich hier gerade erläutert habe, dem sei gesagt, der Herr wird es dir noch offenbaren. Das ist doch Entspannung. Er wird es dir schon zeigen. Ja? Er wird es dir schon zeigen. Also im Blick auf die Erkenntnis, Entspannung. Wir sind unterwegs und der Herr wird es uns noch zeigen. Aber in Bezug auf unser ganz praktisches Leben gibt er auch einen Ratschlag. Nämlich in Vers 16, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns leben. Großartig. Also, keine Vorwürfe, keine Hinterfragung, keine Schuldgefühle, sondern leb in dem, was du bis jetzt verstanden hast. Leb in dem, mit dem, was der Herr dir bis jetzt offenbart hat. Was dir bis jetzt in deinem unverwechselbaren Zustand in deiner Situation klar geworden ist geistlich, lebe darin, aber trachte darauf, dass du weiterkommst, dass du den nächsten Schritt erkennst und tust. So wünsche ich euch viel Freude in der Nachfolge und die ganze Konzentration auf das Wesentliche, auf den Herrn. Amen.